Der Rasenfunk. Kurzpass. Viel zu lange haben wir nicht mehr auf die Serie A geblickt. Das wollen wir jetzt nachholen. Nach 21 gespielten Spieltagen sprechen wir mit Mario Rieker von DAZN über die italienische Liga. Mario, schön, dass du hier bist.
Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, es wurde mal wieder Zeit, dich hier zu haben. Irgendwann warst du schon mal im Rasenfunk mit dabei. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt.
Ich glaube wirklich irgendwo noch in der Küche und...
Verrückt. Haben wir uns da auch tatsächlich getroffen?
An einem? Nee, ist gar nicht. Jetzt habe ich es mit dem Fehlpass verwechselt.
Ah,
oh.
Ja,
oh. Nein, wir haben mal über die Funke sozusagen.
Ja, ja, genau.
Aber ich glaube, da war Werder das Thema.
Ja, da war definitiv Werder das Thema und das könnte sogar noch in den einstelligen Rasenfunk-Zeiten gewesen sein. Jetzt muss ich es doch nachgucken, live, damit, um das zu wissen. Das war ja am 27.10.2014. Das ist krass. Das ist eine Weile her. Das war der 9. Spieltag. Das muss irgendwie Ausgabe Nummer 6 oder sowas des Rasenfunks gewesen sein. Und jetzt, keine Ahnung, 350 Folgen später wieder hat es wieder geklappt. So ja, schön.
Perfekt.
Ja, ich bleibe halt dann auch irgendwie dran. Und jetzt reden wir über die Serie A und ich habe es schon im Intro gesagt, da warten die Hörerinnen und Hörer jetzt schon viel zu lange drauf. Da haben wir im November irgendwann mal drüber gesprochen. Es gibt allerdings so ein paar Konstanten, die gleich geblieben sind und die eine davon ist Juve. Die haben nämlich immer noch nicht verloren. Nach 21 Spieltagen, 19 Siege, 2 Unentschieden, 43 zu 12 Tore. Das liest sich ziemlich langweilig.
Ja, ist es von der Tabellenkonzentration her auf jeden Fall. Glücklicherweise hat die Liga noch sehr viele andere interessante Aspekte und Kampf um die Plätze dahinter. Dass es so kommt, diese Saison war fast zu erwarten, wirklich, weil die Juve noch stärker ist und die direkten Konkurrenten leider schwächer in dieser Saison. Mhm. Bei Paar hat man es erwarten können. Einige haben auch mich enttäuscht, gerade zu Saisonstart, die Roma zu schwach. Napoli hat es eigentlich lange sehr gut gemacht. Mhm. Allerdings fehlt ihnen halt eigentlich der wichtigste Mann auf der Trainerbank. Mhm. Der hat auch noch gleich den zweitwichtigsten mit Jorginho mitgenommen zu Chelsea. Und ging lange sehr gut. Allerdings Napoli auch in den letzten 2 Jahren Kader immer relativ dünn, beziehungsweise die ersten, Sarri hat immer 12, 13 Spieler, die meistens gespielt haben. Das hat Ancelotti ein bisschen versucht aufzubrechen. Ist aber in der Qualität, in der Breite her einfach nicht zu vergleichen mit Juve. Und die sind wirklich, selbst wenn es zwischendurch mal nicht läuft, das ist so floskelbehaftet, aber die gewinnen dann auch die Spiele 1-0, die werden dann die Zyniker genannt. Also, und wenn dann Chiellini noch einen reinköpft, also es ist frustrierend für alle anderen, für die Fans der alten Dame liest sich das wirklich hervorragend und da muss man keine Spannung mehr im Titelkampf, glaube ich, herbeireden.
Nein, 11 Punkte Vorsprung, das ist dann schon relativ deutlich. Wie hat sich Cristiano Ronaldo eingefunden?
Ja, wie sich ein Cristiano Ronaldo einfindet. Also hat alles, was er gesagt hat, wahrgemacht, dass er da hingekommen ist, um ein neues Kapitel zu schreiben, um selber seinen Namen in die Geschichtsbücher einzutragen, was ihm ja immer, glaube ich, sehr wichtig ist. Mhm. Was aber für eine sportliche Mannschaft perfekt ist, weil er halt so geil drauf ist, Tore zu machen, Erfolge zu haben, hat so, glaube ich, 1,5 Spiele gebraucht, um richtig da zu sein und jetzt zerschießt er dort auch alles.
Ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Juve gesehen in dieser Saison. Wird er denn auch so eingebunden wie bei Real? Also, dass er sich zwischen die Innenverteidiger schiebt, wenn die Flanke kommt, also dass dann auch vermehrt auf ihn geflankt wird und dass er in die 1-gegen-1-Duelle auf den Flügeln geschickt wird und dann nach innen zieht? Wie ist er eingebunden?
Also er ist eigentlich auch, hat viele Freiheiten, nimmt sich die auch. Vielleicht nicht ganz so sehr wie bei Real, weil Allegri schon ein Trainer ist, der ihm das Gefüge sehr wichtig ist. Mhm. Dennoch sticht ein Spieler wie er immer hervor. Das Einzige, was er, so sagen wir, der kurze Pfosten bei Flanken gehört oft Mandzukic.
Mhm. Ah, okay.
Der hat auch gestern im Pokal gefehlt, als sie gegen Atalanta rausgeflogen sind. Mhm. Und das hat man wirklich sehr, sehr stark gemerkt, was dann so lustig ist. Der war auch in würde sagen, sogar letzte Saison war Mandzukic einer der wichtigsten bei Juve, der sich da von Allegri hat zum Flügelstürmer umschulen lassen. Eigentlich meistens auf links gespielt, viele Vorlagen, sehr mannschaftsdienlich, aber trotzdem auch mit extrem vielen Torabschlüssen. Und ja, du hast ihn in der Bundesliga oft genug spielen sehen, das ist sehr unangenehm zu verteidigen. Ja, einfach, ich glaube, teilweise noch unangenehmer als CR7. Und wenn du dann zwei solche Spieler in der vordersten Front hast, dann wird es schon sehr schwierig für die.
Aber trotzdem jetzt das Ausscheiden gegen Atalanta. 0-3 in der Coppa Italia, damit das Triple nicht mehr möglich. Was war da los?
Also zum einen haben sie sich alle drei Tore selber reingeschossen, beziehungsweise Atalanta aufgelegt. Mhm. Allegri selbst hat gesagt, das lag so ein bisschen in der Luft. Das ist eine krasse Sensation auf jeden Fall. Allerdings finde ich es nicht, ist es jetzt nicht kein Zweitligist. Also Atalanta hat wirklich auch über die letzten 3-4 Jahre auch international schon gezeigt, dass sie wirklich gut Fußball spielen können, kommen übers Mannschaftsgefüge, haben einen sehr guten Trainer mit Gasperini, der da viel mit jungen Spielern auch arbeitet, die einen sehr taktisch diszipliniert stehen, viel Durchschlagskraft nach vorne haben, und dann hat sich Chiellini verletzt gestern noch und viele Abwehrfehler. Vorne hat Mandzukic gefehlt, und das war dann wirklich so die 20 Minuten, bevor dann das 3-0 gefallen ist, als man gedacht hat, wenn sie jetzt eins machen, dann ist es halt, dann schießen sie vielleicht das 2-2 und gewinnen es in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Aber es war sehr ideenlos, kaum ein Abschluss.
Ja.
Haben sich dann auch noch mit dem Schiedsrichter viel beschäftigt. Mr. Allegri selbst auch, ist auch der Bank verwiesen worden. Hat danach aber den Schiedsrichter auch dafür gelobt und hat gemeint, das war absolut richtig. Also in dem Sinne ein Ehrenmann. Also das ist ein ganz großer Trainer, der ganz viel Respekt bekommt. Das ist wahrscheinlich so viel Respekt, den sich Thomas Doll wünschen würde. Der wird auf jeden Fall noch mit Mister angesprochen.
Oh je, jetzt jaulen die Hannover 96-Fans auf, dass wir es sogar geschafft haben, hier in einem Kurzpass über die Serie A noch Hannover 96 unterzubringen. Atalanta, du sagst, es sind ja aktuell Tabellen Siebter. Ich erinnere mich auch daran, dass die immer auch zu Hause sehr unangenehm zu bespielen waren. Haben wir ja auch gesehen, den Duellen mit Dortmund. Haben auch die meisten Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt. Serie A weit, also auch noch mehr als Juve beispielsweise. 32 Tore aus dem laufenden Spiel heraus. Das ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert nach 21 Ligaspielen. Also eben keine Laufkundschaft. Und dann kann halt so ein Aussetzer mal passieren und dann ist Juve draußen.
Ja. Ist jetzt natürlich auch, glaube ich, 4 Doubles in Folge. Wird es dieses Jahr nicht geben. Jetzt können sie, wenn dann noch das Double mit Champions League und Meisterschaft eintüten, eben, was sie wahrscheinlich auch nicht ablehnen würden. Wo sie auch noch, wobei gestern also bei Twitter auch Juve-Fans, das ist schon wieder Weltuntergangsszenarien.
Ja, das kennen die halt nicht mehr. Ja. Das sieht man ja bei den Bayern auch mal. Wenn die mal verlieren, dann geht auch das Abendland unter.
Und sind für mich persönlich trotzdem noch Top-Favorit auf die Champions League, wenn man sowas haben kann bei so vielen guten Mannschaften. Mhm. Aber die haben halt wirklich mit Ronaldo noch das letzte Quäntchen dazu. Und irgendwie sehe ich es kommen, dass sie das Finale gegen Buffon und PSG gewinnen.
Ja, mal gucken. Die Neymar-Verletzung, der hat da noch mal ein paar Konstanten ein bisschen verschoben, fand ich, in der Champions League. Und vor allem Barca und City, die sind dieses Jahr noch mal auf einem anderen Level. Und bei Liverpool, ja gut, da kann man sich nicht so ganz sicher sein. Auf jeden Fall wird es knallen gegen Atletico jetzt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel in der Champions League. Und da wird es dann um mehr gehen für Juve. Aber hier in der Serie A kann man da relativ schnell drüber gehen und kann sagen, okay, also es gab keinen Einbruch, eher bei den Verfolgern. Und du hast ja Napoli auch schon kurz angesprochen. Lass da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Sarri weg, Jorginho weg, dafür Carlo Ancelotti da. Sie liegen auf Tabellenplatz 2, aber eben mit diesen 11 Punkten Rückstand, aber auch 8 Punkten Vorsprung. Das ist doch in Summe, auch wenn es natürlich ein bisschen einen ärgert, dass man Juve nicht angreifen kann, aber ist das doch ein Top-Ergebnis für Napoli, so jetzt Stand jetzt.
Ja, kann man absolut so sagen. Also ich war selbst auch ein bisschen überrascht davon, wie gut Ancelotti das da gemacht hat, weil er das sehr clever gemacht hat. Das hat ganz viele Spielelemente beibehalten, die man auch schon unter Sarri gesehen hat. Also ganz viele Tore gleichen eigentlich den Angriffen der letzten Saison. hat aber zum Beispiel Lorenzo Insigne viel, viel gefährlicher wieder gemacht. Der hat letzte Saison ein bisschen unterperformt, was so die Tore anging, was glaube ich auch dann in letzter Instanz die Meisterschaft gekostet hat, wo man wirklich sie zum Greifen nahe hatte. Hat ihn da ein bisschen mehr Freiheiten gegeben. Der kommt jetzt auch mal öfter im Zentrum, darf selber mehr abschließen. Hat eine überragende Schusstechnik, sehr ballwendig, also einer, mit dem man sehr viel anstellen kann. Und halt ein SSC-Herz sowieso, eine Mannschaft, die viel natürlich auch über Fans und Leidenschaft kommt. Haben auch, glaube ich, deswegen ganz lange so den Kader zusammen behalten können, weil sich viele Spieler darüber im Klaren waren, dass wenn du eine Meisterschaft mit Napoli holst, dann ist es mehr wert als 10 mit Juve oder einem anderen Verein, weil da halt wirklich die ganze Region so auf den SSC abfährt. Also sagen wir, Napoli hat mich nicht wirklich enttäuscht dieses Jahr, wie du schon sagst, also 8 Punkte vor Inter. Klar, die 11 hinter Juve tun weh, waren aber wahrscheinlich auch irgendwie klar, wenn man gerade dieses, also wenn du so ein Spielsystem wie unter Sarri hast, das über Jahre gewachsen ist, wo die Spieler sich wirklich, man kann sich da so Drohnentrainingsvideos bei YouTube angucken von ihm noch, wie die alle wirklich an der Schnur aufgezogen, die Abwehrspieler 2 Stunden lang nur trainieren, wie sie hoch und runter gehen, wenn ein langer Ball kommt. Und dann hast du eben diesen Jorginho im Mittelfeld, der eigentlich alles an sich gerissen hat, noch immer mehr dadurch, dass Hamsik auch immer älter geworden ist und war letzte Saison, glaube ich, auch schon meist ausgewechselter Spieler der Serie A, bei dem hat es halt immer bis zu 65., 70. gereicht. Da weiß ich auch nicht, ob es am Alter lag oder ob er zu oft um Sarri rumstand und zu viel mit passiv geraucht hat, ich weiß es nicht, der ja auch gerne auf dem Trainingsplatz selber sich noch die Kippen angezündet hat. Und wenn das dann wenn das wegbricht, wird es sehr schwierig. Also die hatten schon davor auch immer relativ talentierte Spieler auf den Positionen. Auch ein Rock, der jetzt weggegangen ist, den ich für sehr stark empfinde, der aber halt unter Sarri, und das waren auch oft Streitpunkte mit dem Präsidenten, eigentlich zu wenig zum Zug gekommen ist, weil Sarri meistens wirklich halt so, ja, der hatte seine 13, 14 Spieler und dann hat es aufgehört.
Ja.
Und jetzt hast du im Mittelfeld Zielinski und Alan, die das so ein bisschen versuchen zu managen. Aber hat man jetzt auch im Pokalspiel gegen Milan gesehen, als sie dort San Siro 2-0 verloren haben, dass es da dann doch in den so im allerletzten, beim allerletzten Quäntchen fehlen 1-2 Mal die genialen Momente, die man unter Sarri noch hatte. Was man, glaube ich, aber Ancelotti jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen kann. Also das die jetzt nochmal so eine Saison spielen wie letztes Jahr und bis 3 Spieltage vor Schluss dran sind.
Das war ja zu erwarten. Das war die Ausnahme der letzten Saison. Aber du hast es ja schon angesprochen, jetzt gegen Milan im Pokal ausgeschieden, in der schwierigen Gruppe mit PSG und Liverpool Dritter geworden, deswegen jetzt dann in der Europa League gegen den FC Zürich. Sind die Napolitaner genauso entspannt wie du?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, entspannt sind die Napolitaner nie, wenn sie Fußball gucken und wenn es um Fußball geht. Ich glaube dieses Jahr allerdings, dass da die Chance, einen Titel zu holen, größer ist als unter Sarri, der ja letztes Jahr auch wirklich gegen Leipzig abgeschenkt hat. Auch wenn das viele mit deutscher Brille nicht so wahrhaben wollten. Und, aber
hat
das
sich hat ja man Leipzig auch dran orientiert.
Ja. Also. Aber das hat man deutlich gesehen, dass da alles auf die Meisterschaft gesetzt wurde. Selbst im Pokal wurde da, ich glaube gegen Atalanta sogar, ziemlich fahrlässig mit umgegangen. Und jetzt, nachdem der Pokal weg ist, glaube ich, dass Ancelotti so ein Trainer ist, der auch sagt, wir holen jetzt einfach einen Titel wieder nach Napoli. Und hat mir sehr wehgetan, dass sie in der Champions League rausgegangen sind. Die 2 deutschen Trainer sind weitergekommen. Die meisten anderen in der Redaktion waren zufrieden, aber mir als großer, also war unter Sarri und jetzt auch immer noch großer Fan der Spieler und der Spielanlage, wie Napoli Fußball spielt. Und das hat mir schon sehr wehgetan, als sie in der Gruppe rausgegangen sind. Oder schon auch, als ich die Gruppenauslosung gesehen habe, weil ich gewusst habe, dass es halt eigentlich, dass sie eine Mannschaft haben, die auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen können und in der Gruppe, ja.
Das war hart, ja. Und vor allem noch nach dieser taktischen Meisterleistung zu Hause gegen Liverpool. Das war eins, also das war für mich, da hat sich mein komplettes Ancelotti-Bild wieder auf Prä-Bayern gedreht. Also ab jetzt ist er für mich wieder einfach der, dem man dachte, dass er zu Bayern kommen würde. Hier war irgendwie alles komisch, alles war merkwürdig. Man hat sich gedacht, wirklich, bist du's oder hast du irgendwie deinen Zwillingsbruder geschickt oder was ist denn da los? Und in diesem Spiel, wie er da Jürgen Klopp ausgecoacht hat, vom Allerfeinsten mit einem...
Ich glaube, Liverpool keinen Schuss aufs Tor gehabt in dem Spiel, ne?
Es war eine so starke Partie und dann dennoch rauszugehen, klar, ist nur eins von mehreren Spielen in der Champions League und ist schwierig, aber ja. Aber das könnte tatsächlich sein, wenn es in der Liga, ja, sieht es recht entspannt aus, vielleicht muss sich da jetzt der FC Zürich in der Zwischenrunde der Europa League warm anziehen.
Stimmt, da gibt es ja sowas wie Zwischenrunde.
Ja, ich musste auch gerade nochmal näher rangehen, um es nachzulesen, weil ich wusste, es ist nicht Achtelfinale.
Toller Modus. Aber,
ja, ach, es ist auch einfach ein schöner Wettbewerb. Ich freue mich, wenn da jetzt
könnt ihr aber auch auf die Zone 2
kommt. Ja, ja, die Konferenz dazu ist ja tatsächlich super. Wie nennt ihr die nochmal? Die
Goal Zone.
Genau. Ja. Die mag ich sehr gerne. Das ist eine Art und Weise, Europa League zu gucken. Da gucke ich auch, obwohl ich ja eigentlich diesen Wettbewerb normalerweise weglasse, um den Donnerstag frei zu machen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Lass uns über die beiden Mailänder-Clubs sprechen und die Tabelle schreibt es uns vor, dass wir damit Inter anfangen. Die liegen mit 40 Punkten, 8 Punkte hinter Neapel, 19 Punkte hinter Juve, aber auch 5 vor dem großen Rivalen, vor dem AC Milan. Wie ist die Situation bei Inter?
Ganz gut, würde ich sagen. Also das ist auch da, wo sie hingehören. Mit Kader und mit dem, was sie abrufen. Spalletti hat immer mal wieder so seine Probleme gehabt zwischendurch. Jetzt haben sie es wieder gefunden, haben sich ganz ordentlich verstärkt. Also auch, der hat jetzt zuletzt war auch wieder verletzungsanfällig, aber Nainggolan war ein ziemlich guter Transfer, fand ich. Mhm. Auch Lautaro Martinez hat sich ganz gut eingefügt. Dann haben sie natürlich Icardi, der gefühlt nie über 15 Ballkontakte kommt, aber trotzdem 3 Tore macht. Das ist auch ein Phänomen. Und wenn er dann am Strafraum den Ball bekommt, dann weißt du halt auch, warum er, also klasse Fußballer einfach. Mhm. Aber auch für mich eigentlich klar gewesen, dass die nicht zu den Teams gehören, die noch mehr Punkte von Juve wegnehmen können oder das noch spannender gestalten können. Letzte Saison ja am letzten Spieltag erst noch die Champions League Quali klar gemacht mit so einem verrückten Spiel bei Lazio und die sind jetzt da auf Platz 3 mit 6 vor dem 5. Platz. Sind sie eigentlich ziemlich genau da, wo ich sie erwartet habe. Mhm. Die spielen nicht immer den attraktivsten Fußball. Haben letzte Saison dann, als sie mal da waren sie auch mal in der Vorrunde kurz Erster und dann kam so eine Phase, November, Dezember, da haben dann einfach 2, 3 Spieler, unter anderem auch Perisic nicht funktioniert, der immer noch so ein kleines Tief hat, deswegen geht es nicht weiter nach oben, aber da auch wieder der Punkt, dass du halt, dann weißt du, dass es auch nicht weiter nach oben gehen kann, wenn du halt auf diesen einen Spieler auf der Position so sehr angewiesen bist, ja, dass es dann, wenn er nicht funktioniert, dann spielst du auf einmal irgendein deppertes Unentschieden, das es nicht braucht, gegen einen Mittelfeldkandidaten, was dann halt auch wieder den Unterschied ausmacht im Vergleich zu einer Mannschaft wie Juve. Mhm.
Und hatten auch ein bisschen Pech mit ihrer Champions-League-Gruppe zusammen mit Barca, Tottenham und dem PSV Eindhoven, auch in der Europa League gelandet.
Wobei, da haben sie am letzten Spieltag selber das Ding aus der Hand gegeben, glaube ich. Mit dem 1-1 gegen Eindhoven.
Genau, sie hätten da gewinnen müssen und haben doch da relativ spät, glaube ich, den Ausgleich kassiert. Ja. Ich glaube, das war...
Und das war dann halt wieder so ein Spiel. Ich glaube, da wurde auch viel über Spalletti geschimpft. Ich meine sogar, dass da hat zeitgleich Barca Tottenham gespielt und Barca führte. Und ich habe zwischenzeitlich bei Inter dann das Gefühl gehabt, dass sie sich darauf verlassen haben, dass Tottenham in Barcelona nicht wieder zurückkommt. Und dann so 20 Minuten so Verwalterfußball gespielt haben, wo ich mir gedacht habe, also wenn du mit einem Sieg zu Hause gegen Eindhoven, die weiß Gott kein schlechtes Team sind, aber als Inter Mailand, du kannst mit einem Heimsieg das Achtelfinale klar machen, dann spiele ich da auf einen Sieg und da haben sie halt Angst gehabt, das Zweite zu kassieren von Eindhoven irgendwie und dann deswegen, weil dann ich glaube, ein Punkt hätte ihnen gereicht, wenn Tottenham bei Barca verloren hätte.
Ja.
Und das ist dann...
Genau, also es war andersrum. Sie lagen 0-1 hinten durch PSV, sind dann in der 73. zurückgekommen zum 1-1 und hätten dann aber aus 2-1 gehen müssen. Und Tottenham hat nämlich, das habe ich jetzt verwechselt, Tottenham hat 5 Minuten vor Schluss das 1-1 gemacht. Und damit war dann Inter...
Genau, und dann haben sie auf einmal, und dann als, und das verstehe ich dann auch nicht, man, die letzten 6 Minuten hat Inter dann wieder Vollgas gespielt, also als hätten die das wirklich gesagt bekommen. Und das verstehe ich halt nicht. Also,
ja. Ja, da haben sie versucht, die Tabelle zu spielen und die Tabelle hat ihnen aber einen Streich gespielt. Immerhin steht man ja in der Serie A mit Tabellenplatz 3 wunderbar da. Und das Wichtigste ist ja sowieso für jeden Inter-Fan, nachdem man sich von der Meisterschaft ja sowieso jetzt schon seit längerem eigentlich verabschieden musste, das Wichtigste ist ja, dass man vor Milan steht. Und die kommen jetzt dahinter und haben einen wichtigen Transfer gemacht im Winter.
Ja, der Kollege Piontek, der von Genua kam, direkt auch erstes Spiel, 2 Tore im Pokal gegen Napoli. Das ist schon eine richtige Maschine im Sturm vorne. Also ich glaube, den wird man noch bei der ein oder anderen größeren WM-Runde, Champions League oder so, sollten sie sich denn qualifizieren, wird der von auf sich aufmerksam machen. Allerdings steht Milan, finde ich, sogar ein bisschen besser da als sie. Als ich sie erwartet hätte. Was aber vielleicht eher daran liegt, dass die anderen schwächer sind. Weil, ich hoffe, jetzt hören die ganzen Milan-Fans nicht zu, die mir letztens das Fell über die Ohren gezogen haben, als ich die mal live kommentiert habe im Coppa-Achtelfinale. Da habe ich 45 Minuten von denen gesehen und das war sehr ernüchternd. Mhm.
Weil? Wegen der Art des Fußballs? Mhm, oder?
Ja, also sie haben... hatten da auch eine Phase, da hat, glaube ich, dann auch Higuain 6 Spiele nicht getroffen oder 7. Da hatten sie ganz viele Unentschieden in Folge, 4 Spiele in Folge, keinen eigenen Treffer und standen halt dann trotzdem nur 2 Punkte hinter dem Champions-League-Platz, haben dann 2-1 mal gegen Spal Ferrara gewonnen, als Higuain dann endlich wieder getroffen hatte. Aber davor war es wirklich Krütze und jetzt da auch bei Sampdoria, als sie dann noch in der Verlängerung gewonnen haben, das war von beiden Teams sehr, sehr schlecht. Aber bei Milan muss man sagen, die haben oft Probleme, ins Tempo zu kommen. Wenn der Gegner tief steht, hat man dann auch ab und an das Gefühl, dass die Spieler keine richtige Idee haben, was man dann ja auch wieder auf den Trainer Gattuso ummünzen müsste. Also das halt... nur gesichert stehen, Ballbesitz langsam nach vorne, dann drauf hoffen, dass einer von diesen guten Kickern mit einem starken Schuss, Çalhanoğlu, Suso oder damals noch Higuain, einen reinmacht. Aber so die Strecke dazwischen war wirklich ganz viele Halbfeldflanken von Suso und Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ist, glaube ich, kein Tempospieler. Mhm. Und das in einer Phase, in der die Mannschaft dann auch wenig Selbstvertrauen beziehungsweise wenig taktische Ideen oder Möglichkeiten hat, war sehr, sehr schwierig anzuschauen, muss ich sagen. Deswegen stehen die mit dem 4. Tabellenplatz und also Champions League Qualifikation wäre für Milan dieses Jahr ein absoluter Erfolg, auch wenn Leonardo, der Sportdirektor, sagt, das ist überlebenswichtig hinsichtlich Bilanzen und Einnahmen, und da hat ja auch der ein oder andere italienische Verein noch das eine oder andere Sparbuch auszugleichen.
Man hörte davon, ja.
Und aus meiner Sicht ein Erfolg. Sie müssen, glaube ich, auf jeden Fall, Gattuso muss auch Champions League schaffen, damit er eine Berechtigung hat, dort zu bleiben. Mhm. Weil es ist halt natürlich trotzdem Milan. Mhm. Da ist auch ganz schnell ein anderer Trainer wieder da. Oder
es ist ja auch gerade möglich. Also man erkennt auch, warum sie mit Piontek, den ich früher immer Piatek ausgesprochen habe, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor Mario mir das beigebracht hat, also wundert euch nicht, über den wurde auch im letzten Kurzpass nämlich schon gesprochen, da haben wir nämlich noch drüber gesprochen, dass der so mit einer der heißesten Stürmer Europas gerade war und die Frage so war, wohin geht er? Es gibt einen Grund, warum man ihn geholt hat, du hast es schon beschrieben, dass offensiv ein bisschen einfallslos und auch nicht wirklich durchschlagskräftig mit 28 Treffern nach 21 Spielen hat man bei weitem den schlechtesten Sturm von den ersten 9 Teams der Serie A. Die alle anderen haben häufiger getroffen. Da gibt es noch Nachholbedarf bei Milan, aber aktuell ist es ja der Champions League Platz und deswegen muss das ja irgendwie dann auch das Ziel sein.
Aber auch da im Pokal, also da hat man das gleich gesehen, das waren zwar, ich glaube, das erste Tor war so ein Ball von der Mittellinie, der ganz knapp über dem Scheitel des Abwehrspielers vorbeirauscht, der antizipiert es richtig, verarbeitet ihn mit einem Kontakt, sieht nach innen und hat dann, ohne den Kopf hochzunehmen, schweißt den irgendwie am langen Pfosten rein. Ja, wie man sagt so schön, er weiß, wo das Tor steht. Er kann sogar noch mit dem Ball umgehen, schnell, körperlich stark, sehr jung.
Mhm.
Hat jetzt halt auch viele gute Spieler um sich herum, die durchaus auch Pässe spielen können, wenn sie denn in einer guten Phase sind. Und dann kann sich das natürlich schon auch so ein bisschen verselbstständigen, auf jeden Fall.
Ja, also da können wir gespannt sein.
Ja, das ist krass, das ist mir selber noch gar nicht so aufgefallen. Wenn es jetzt so 28 Tore nur, der Rest, ja, Inter fällt noch ab, aber ansonsten. Atalanta auf 7,47.
Ja, da wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Das ist mir nämlich jetzt gerade als ich diese Moderation gemacht habe, ist mir das nämlich auch aufgefallen, dass Atalanta in 21 Spielen 77 Torbeteiligung herausgespielt hat. Also da war immer was los. Dann lass doch an der Stelle auch tatsächlich über Atalanta sprechen. Also wir haben ja vorhin schon thematisiert, dass 3:0 gegen Juve jetzt in der Coppa Italia natürlich ein großer Erfolg. Wir erinnern uns auch an das Duell mit Borussia Dortmund im letzten Jahr. Spätestens da hat man es als deutscher Fußballfan auch so ein bisschen mitbekommen, was da so im Bergamo passiert. Jetzt schnuppert man so ein bisschen an den Europa-League-Plätzen. Rein theoretisch ist auch der Abstand zur Champions League aktuell mit 3 Punkten nicht weit. Das ist alles sehr, sehr eng und in dem Teil der Tabelle ist es am spannendsten in der Serie A. Wie würdest du denn die Lage bei Atalanta bewerten?
Also ich glaube, Champions League wäre zu viel für die, weil wirklich immer auch Kader mit sehr vielen jungen Spielern, die kommen da auch übers Kollektiv kommen, über einen Trainer mit Gasperini, der sie wirklich sehr gut einstellt, der eine gute Spielidee hat, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Also das hat man gestern auch gesehen, auch wenn sie jetzt da nicht die Top-Defensive in der Liga sind, Juve bei Null zu halten.
Ja, das ist natürlich was.
Und zwar auch wirklich ohne so richtig ins Zittern gekommen zu sein. Haben mit Alejandro Papu Gomez einen Kapitän, der die alle führt, der selber richtig gut kicken kann, torgefährlich ist. Vorne Zapata, den ich auch schon seit 2-3 Jahren eigentlich richtig, richtig gut finde, der noch nicht so, der hätte vielleicht auch schon ein Jahr vorher so richtig den Durchbruch schaffen können.
Der hat 20 Tore in 29 Pflichtspielen für Atalanta gemacht.
Also Bei ihm läuft es halt richtig.
Ja.
Und er ist auch also geiler Typ, einfach so bullig, schnell, kann Gewaltschüsse, kann auch überlegt einschieben. Und dahinter eben, ja, viele jungen, ambitionierten Spieler. Ich glaube, ein Deutscher hüpft auch rum, Robin Gosens, der gelernter Linksverteidiger, aber in dem System von Gasperini auch einer sein kann, der von Eckfahne zu Eckfahne unterwegs ist und auch im Mittelfeld spielen kann, wenn man mal hinten umstellt, nur auf Dreierkette, wo er dann so halb mit zum Mittelfeld dazugehört. Auch ein Pašalić im Mittelfeld, sehr interessant, oder beziehungsweise so hängende Spitze eher. Ich glaube, Iličić hat gestern gar nicht gespielt, das ist auch wieder einer von den älteren Erfahrenen, der aber auch ordentlich kicken kann. Und ich hatte mit, wir haben ja jetzt auch viele italienische Kollegen bei uns durch The Zone Italia, und Gasperini war immer, da haben sich ganz viele eigentlich gewünscht, dass er der neue Nationaltrainer wird, weil er eben auch durch diesen Umgang mit jungen Spielern so einen Umbruch hätte einleiten können.
Okay.
Was dagegen spricht, ist, dass dann die anderen wieder sagen, dass es einer ist, der jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten muss. Und ich glaube, das ist das, was auch bei Atalanta ein großes Plus ist, dass es eine Mannschaft, die auch für italienische Verhältnisse sehr lange jetzt an ihm schon festhält. Der hat da jetzt, glaube ich, vom Präsidenten das Angebot bekommen, von mir aus bis zur Rente, kannst Vertrag unterschreiben selber.
Da kann natürlich nichts schief gehen.
Kann selber hinten die Zahl dranhängen.
Ja, schön. Dann,
ich glaube, hat er selber aber großzügig abgelehnt.
Und könnte der tatsächlich für die deutsche Nationalmannschaft noch spielen? Also er hat in der Juniorenteam der Niederlande gespielt, aber ich finde das interessant, dass, also Entschuldigung, ich bin gerade gesprungen von Gasperini zu Robin Gosens wieder zurück. Wir zwei haben
auch Gasperini.
Ja, genau. Wir zwei haben es gesehen, weil ich hier einen neuen Tab aufgemacht habe, aber die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht ein bisschen überrascht. Aber ich bin ein bisschen hellhörig geworden, weil ich das interessant fand, dass du auf einmal hier einen Deutschen mit niederländischen Wurzeln auch ins Spiel bringst, den ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob ich das rund um die um das BVB-Spiel, wahrscheinlich habe ich es da mal gehört und gleich wieder vergessen. Aber
wird schon von dem gegeben haben, der deutsche Niederländer beim Dortmunder Gegner.
Ja, das wird auch bestimmt sehr lustig und informativ gewesen sein, aber ich gucke auch nicht so viel Vorberichte, ehrlich gesagt. Aber das ist ja interessant, ein 24-jähriger Deutscher, geboren in Emmerich, der bei Atalanta Bergamo, die mehr Tore erzielt haben als Juve, linker Verteidiger spielt. Und das ist ja auch eine von den Positionen, wo man sagt, schwierig Leute zu finden. Ich will ihn jetzt nicht in die Nationalmannschaft sprechen. Nein.
Also wahrscheinlich sowieso, ich hoffe, er straft mich dann nicht lügen, aber wahrscheinlich unter Jogi Löw eher nicht. Prinzipiell ist da, glaube ich, auch so ein Ding, wie groß ist die Serie A-Lobby in Deutschland? Also das ist auch schon, das merke ich auch oft in Gesprächen mit Kollegen, schon ab und zu immer noch unterm Radar, weil die 4-5 Jahre davor richtig schlecht waren. War bei mir selber auch so, dass es ein bisschen verschwunden ist, so als Kind der 90er.
Man hat es auch eine ganze Weile nicht gern geguckt, weil wenn man ehrlich ist, waren auch die Spiele wirklich nicht
gut. Ja, also und dann kommt noch dazu, dass halt wirklich zum Teil die Stadien sehr leer waren. Das wird wieder sehr viel besser. Auch gerade Atalanta ist immer super Atmosphäre. Gestern, als ich Florenz kommentiert habe, war es auch so, die haben jetzt dieses Jahr auch wieder einen Zuschauerschnitt von über 30.000. Das macht schon wieder Spaß, aber ich glaube wirklich, dass dadurch, dass die Liga so ein paar Jahre komplett weg vom Schirm war, waren auch in den letzten 2-3 Jahren viele Journalistenkollegen immer sehr überrascht, wenn da auf einmal wieder eine italienische Mannschaft Fußball gespielt hat. Was wiederum manchmal ein bisschen, was dann schade ist, dadurch, dass ich bei der Zone auch für die Liga verantwortlich bin und dann gibt es mal wieder ein Topspiel und das ist aber mal wirklich so, also Catenaccio gibt es nicht mehr so, wie er glorifiziert wird oder beschrieben wird, auch von deutschen Kollegen aus, nicht außer wenn es dann solche Top-Spiele sind. Und da habe ich dann ganz oft Moderatoren oder Leiter der Sendung und dann freuen sie sich wirklich auf ein Top-Spiel, aber es dann, wenn Juve Napoli spielt oder Juve Inter, dann kannst du schon auch Geld drauf setzen, dass es 1-0 oder 0-0 wird.
Ja.
Weil dann machen die Vereine in der Liga das wirklich schon viel deutlicher so als in anderen Ligen, dass sich sehr, sehr krass nach dem Gegner gerichtet wird, dass es wirklich darum geht, mit einem Punkt rauszugehen aus dem Spiel im besten Fall. Oder nicht im besten Fall, aber dass man auf jeden Fall
in Kauf nimmt. Dass man den Punkt sichert und dann der Bonus sind quasi die extra 2 Punkte, die man draufsetzt. Genau. So ein bisschen wie Italien ja auch eigentlich jedes größere Turnier angeht. Ich glaube, daher kommt ja auch dieses Vorurteil, was ja dann in diesen Teilen eben stimmt. Aber das ist mir eben jetzt auch aufgefallen, seitdem ich mich, ich würde sagen, seit der letzten Saison durch die Einführung auch der internationalen Kurzpässe gucke ich ja häufiger auch in die internationalen Ligen, ohne dass ich Zeit hätte, Spiele zu gucken. Aber da sehe ich eben allein an den Ergebnissen, dass du halt 5-1, 4-1, 4-2, da ist alles mit dabei. Und auch wenn jetzt gerade die Bundesliga sich rühmen kann, die torreichste Liga Europas zu sein, ist es nicht so viel schlechter in der Serie A.
War letztes Jahr übrigens die Serie A.
Exactly. Ich wusste, dass du jetzt genau mit diesem Fact nämlich rüberkommen kannst. Und Atalanta mit eben 47 erzielten Toren, das ist schon wirklich.
Ach. Also wirklich, da muss man immer sagen, wenn dann so, dann freut euch nicht drauf, einmal im Monat Juve Inter, sondern schaut euch lieber mal zwischendurch irgendwie Florenz Atalanta an oder ja, die Roma dieses Jahr vielleicht nicht, aber auch Sampdoria mit Quagliarella, der Fabio, der letztes Jahr seine beste Saison gespielt hat und die dieses Jahr noch toppen wird. Und der hat jetzt in 11 Spielen, in denen er eingesetzt worden ist, in Folge getroffen. Wenn er am Wochenende trifft, ist er alleiniger Rekordhalter. Fabio Quagliarella.
Verrückt. Gegen wen spielt Genua? Weißt du es gerade auswendig? Sampdoria? Ansonsten kann ich es uns auch gleich sagen. Und du erzählst mir bis dahin, wie die auf den Tabellenplatz 6 gekommen sind. Die sind ja auch mitten in der Verlosung drin für Europa League und vielleicht auch Champions League Plätze.
Sehr guten Trainer auch mit Gianpaolo. der, das ist eher noch so einer von der alten Schule, defensiv sehr, sehr stark eingestelltes Team. Vorne Quagliarella, der halt dieses Jahr alles trifft.
Mhm.
Deswegen brauchen sie auch Kovnatski nicht mehr. Ich war heute gar nicht am Deadline-Day so richtig, aber ich glaube, der ist jetzt wirklich zu Düsseldorf, ne?
Der ist zu Düsseldorf, genau.
Mhm. Ja, der ist, weiß ich nicht. Den habe ich 2-3 Mal gesehen. Hat schon die Anlagen, aber ein bisschen Tendenz, Chancen tot. Oder kommt halt dieses Jahr auch zu selten zum Zug, weil Quagliarella mit seinen 6. Ich warte immer drauf, dass Cassano nochmal um die Ecke gerannt kommt. die haben auch 2-3 richtig gute Spieler im Mittelfeld. Ein Linetti, weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist, ein Belgier, Dennis Pratt.
Mhm.
Und spielen auch wirklich, den gucke ich auch, also Sampdoria gucke ich auch wirklich gerne beim Kicken zu.
Das hört sich tatsächlich ganz interessant an. Linetti ist ein Pole. Und das nächste Spiel wird gegen Napoli tatsächlich sein. Oh. Nicht die einfachste Aufgabe, aber wenn man sich einen Rekord holt, dann mit dem Tor gegen Napoli, würde ich sagen. Wirkt das jetzt gerade nur so oder ist die Renaissance des Stürmers voll angekommen in der Serie A? War ja in der letzten Saison schon ein bisschen so.
Ja, nee, doch. Ich glaube es wirklich nur so. Es ist wirklich, bei allen diesen Top-Clubs hast du immer einen Bärenstarken drin. Also Juve müssen wir nicht drüber reden. Neapel, Mertens, Inter, Icardi, Milan jetzt mit Piontek, die Roma mit Dzeko, wobei ich weiß nicht, ob der noch so viel spielen wird nach seiner Aktion gestern.
Lass uns dann gleich zu den Römer-Clubs einfach damit rüberwechseln. Was war da?
Edin Dzeko ist zur Halbzeit eingewechselt worden beim Stand von 3-1 für Florenz.
Mhm.
Davor hat Schick im Sturmzentrum gespielt, das ja auch so ein gehyptes Sturmtalent ist, der mir aber gar nicht gefällt in dieser Saison. Der hat dann deutlich besser funktioniert, als er auf den Außen war. Und dann hatte die Roma auch nochmal eine gute Phase. Hätte fast das 3-2 gemacht, kassiert das 4-1 und wegen einer Nichtigkeit, das war, da ist Lorenzo Pellegrini gefoult worden, vorm Strafraum, aber nach außen hin hat es den Pfiff nicht bekommen. Hat sich tierisch aufgeregt, also was dann beim 4-1 natürlich bei Fußballprofis auch einsetzt, dann arbeitet man sich am Schiedsrichter ab und da war davor in der Partie gar nichts. Also es gab keine kniffligen Entscheidungen, es war kein überhartes Spiel, der Schiedsrichter stand nicht im Fokus, aber Pellegrini auch zur Halbzeit zusammen mit Dzeko eingewechselt, hat sich tierisch aufgeführt, hat eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen und dann ist Edin Dzeko zum Schiedsrichter hingegangen und hat ihm ein paar Takte gesagt und hat währenddessen es gibt einige Boulevardzeitungen, die heute damit getitelt haben, dass er ihn angespuckt hätte. Also ich habe das Spiel kommentiert und mir das danach noch mehrmals angeschaut. Ich kann nicht erkennen, dass Flüssigkeit aus seinem Mund kommt, aber es ist eine Spuckgeste. Also er steht wirklich einen halben Meter vor einem Schiedsrichter und macht, also so als würde er sozusagen vor ihm auf den Boden spucken, was natürlich trotzdem eine rote Karte ist. Ich fand das nur lustig, dass, okay, Edin Dzeko spuckt Schiedsrichter an, verkauft sich besser als Edin Dzeko tut so, als würde er den Schiedsrichter anspucken. Also da darf ja jeder sein Geld verdienen, wie er möchte. Aber
quasi also eine Undiszipliniertheit.
Eine Undiszipliniertheit und danach noch mehrere Worte gefallen und der ist ja auch schon eine Weile in Rom, der wird auch die italienischen Schimpfworte gut im Repertoire haben, danach noch fast dem Kollegen Chiesa an die Gurgel gegangen und wenn man sich diese Sequenz so ein paar Mal hintereinander anschaut, dann möchte man davon ausgehen, dass da vermutlich auch eine Sperre kommen wird, die sich auf die Liga auswirken wird bei so einem Vergehen.
Ja.
Ich habe so Sperren schätzen ist immer schwierig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Dzeko bis zu 8 Spiele bekommt dafür, weil es war wirklich grob unsportlich.
Okay, und könnte das jetzt auch tatsächlich schon im nächsten Spiel kommen gegen Milan, das ist nämlich die nächste Partie für die Roma und das ist Tabellenplatz 5 mit 34 Punkten, Roma gegen Tabellenplatz 4, Milan mit, 34 Punkte und Milan hat 35 Punkte. Also da geht es um die...
Ja, und da geht es vor allem auch nach der Partie gestern schon fast, würde ich sagen, um den Trainerposten von Eusebio Di Francesco, weil Ich meine, mit 4-1 mal rausfliegen, mit 5-1. Aber das war wirklich der Wahnsinn. Die haben die letzten 3 Minuten hat Florenz sogar so Gnade vor Rechter gehen lassen, hat den Ball nur noch hinten rum sich hin und her geschoben. Und dann in der 90. Minute nochmal einen weiten Schlag nach vorne, wo dann auch Giovanni Simeone nochmal durchsprintet und das 7-1 macht. Wo dann in der zweiten Zeitlupe zu sehen war, dass die, also in Unterzahl beim Stand von 1-6 standen die 2 Innenverteidiger in der Kette 3 Meter hinter der Mittellinie. Wo dann auch mal ein Experte gesagt hat, also gehe ich einfach 10 Meter weiter nach hinten, die schlagen den Ball nie lang und Florenz hatte dann Bock und hat gesagt, gut, dann schießen wir euch noch ein 7. rein. Und das ist dann natürlich, also ein 7-1, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich, vor allem es war nicht erste gegen zweite Liga, also so auseinandergeschraubt zu werden in einem Pokalviertelfinale, viele sagen, der Pokal hat nicht so einen großen Stellenwert, aber die Francesco, nachdem sie davor am Wochenende eine 3-0-Führung in Atalanta aus der Hand gegeben haben, nach 43 Minuten 3-0 geführt und dann noch nur unentschieden gespielt, der war so sauer. Auf dem Weg nach Florenz ist der Kollege Manolas, der auch an 3-4 Gegentoren wieder nicht ganz unbeteiligt war, auf dem Weg zum Bahnhof von einem Fan darum gebeten worden, doch mal aufzuwecken. Der hat den Fan daraufhin gesagt, er soll die Fresse halten und noch so ein italienisches Wort, das ich nicht zitieren möchte. Mhm. Auf jeden Fall hat der Fan recht behalten. Anscheinend auch Kollege Manolas hat da gestern wieder unter aller Sau gespielt, wie die zweite Halbzeit bei Atalanta. Und wenn du dann diese 3 Halbzeiten aneinander reißt und dir sagst, als Team, das im Champions League Achtelfinale steht, letztes Jahr richtig stark war, klar, die haben auch wichtige Spiele abgegeben, auch mit Alisson, klar.
Eben, das wollte ich gerade sagen, also Alisson, Nainggolan, Strootmann abgegeben, das sind so die größten Namen. War ja auch schon fast damit ein bisschen zu rechnen, dass man zumindest diese tolle Saison aus dem Vorjahr nicht wiederholen würde.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem der Roma, dass die, obwohl sie ein Top-Team sind, doch auch immer viel Verlust haben an ganz großen Spielern. Und ja, aber dann ist es auch an einem Trainer und an einem Team, da irgendwie ein bisschen Sicherheit reinzubekommen. Also die ersten 3 Gegentore haben sie bekommen, weil sie eine Vorwärtsbewegung, Fehlpass im Mittelfeld, über 3 Meter den Ball gegen den Fuß und dann langer Ball auf Chiesa durch Tor. Und also denen sind die Bälle um die Ohren geflogen und ja, dann halt auch so eine Einstellungssache. Also wenn du dich da dann noch, wenn du dich 7-1 abschießen lässt, das darfst du halt als Fußballprofi nicht passieren.
Ja, ja, klar. Also ja, ich denke, das haben jetzt dann schon alle verstanden. Also dann wissen wir auch, wie wichtig jetzt diese Partie der Roma gegen Milan ist. Aber wollen wir dann an der Stelle vielleicht auch noch ein Wort über Florenz verlieren? Weil das ist natürlich schon eine interessante Nummer, dass man da im Pokal eben dieses denkwürdige 7-1 hinlegt. In der Liga mit 30 Punkten auf Platz 9 ist noch alles möglich, weil es sind 3 Punkte Rückstand auf Europa League und Champions League muss er jetzt gar nicht sein. Und wir haben ja bei der Fiorentina gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die ja auch neben dem Platz alle zum Teil auch passiert sind. Wie ist denn deren Saison so einzuschätzen?
Ja, einfach nicht konstant genug. Also die haben schon die Qualität. Na, der wird nicht zuhören. Ich halte Pioli nicht für den allerbesten Trainer. Das ist der macht gerne so Sachen, dass wenn was funktioniert, er vor wichtigen Spielen auch gerne mal nochmal was umstellt, okay, wo viele ihm dann auch persönliche Eitelkeit, also italienische Journalisten sagen dann, er ist persönlich manchmal ein bisschen, er versucht nochmal was ganz Besonderes. Mhm. Gestern war das auch so, gestern hat super funktioniert, da hat er dann Muriel den Neuzugang ins Sturmzentrum gestellt und dafür Simeone draußen gelassen und Miralas auf links spielen lassen. Also gestern ist alles aufgegangen, aber die haben viel zu oft so Spiele drin, wo du dir denkst, was ist das jetzt? Also
sie hat diese unglaublich lange Unentschieden-Serie, ja. Also vom 30. September an, das war der letzte Sieg bis dann zum 16. Dezember und dazwischen nur unentschieden gespielt und zweimal verloren.
Ja, auch das 1-1 gegen Frosinone, also sowas darf dir halt nicht passieren. Frosinone wird eigentlich von jedem weggeschossen und dann hast du so eine Mannschaft, wo du wirklich mal sagen musst, du hast dann ein Chiesa, auch dahinter haben sie mit Veretout einen sehr guten Spieler im Mittelfeld. Also so, wenn man, ich sehe die jetzt nicht jede Woche, also die Highlights gucke ich mir an, aber ich nicht jedes Spiel über 90 Minuten. Und wenn ich mir dann mal eines dieser Spiele anschaue, wo es dann nicht funktioniert, da frage ich mich so, wo stimmt's nicht? Wo, ohne dass ich es ihm jetzt aufzeichnen könnte, was er falsch macht, aber wo ich mir dann auch wieder denke, okay, das ist dann auch eine Trainersache, wenn das die Spieler da sind, und die sind sie auf jeden Fall. Also, und hast eben mit Chiesa einen wirklich außergewöhnlichen Spieler vorne. Der,
ja, den magst du.
Den mag ich wirklich sehr gerne. Das ist, der könnte auch mit einer der entscheidenden Faktoren sein, wenn die Nationalmannschaft mal wieder was reißen sollte.
Hat jetzt 10 Treffer gemacht in 23 Pflichtspielen, 21 Jahre jung, eben auch Italiener, das werden sich jetzt alle schon kombiniert haben aus deiner Anmerkung, denke ich.
Und ohne internationales Geschäft und selbst mit internationalem Geschäft wahrscheinlich über die Saison hinaus nicht zu halten bei Florenz. Also Inter und Juve mit ganz großem Interesse, und wenn Juve wirklich will, bekommen sie auch die Spieler.
Ja, gut. Das haben wir, glaube ich, im Juve-Teil dann irgendwie indirekt schon angerissen, dadurch, dass die halt einfach alles gewinnen und man eben bei denen einfach die Titel holen kann und sich dessen dann auch sicher sein kann. Lass uns noch ganz kurz über Lazio sprechen, dann haben wir die auch noch kurz zumindest erwähnt. Die liegen aktuell auf Tabellenplatz 8, das sind 2 Punkte, also 1 Punkt sogar nur auf Europa League, 3 Punkte auf die Champions League-Ränge, spielen aber, so wie ich mich erinnere, das letzte Mal, als über Lazio gesprochen wurde, war das auch, Konstanz war da, glaube ich, eines der Worte, was da gefallen ist.
Zum einen Konstanz, zum anderen, glaube ich, tut ihnen noch die verpasste Champions League-Qualifikation der letzten Saison sehr weh, als sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Inter, also war direkt das Duell, Lazio hätte sogar 1 Punkt gereicht. Sie lagen in Führung bis zur 75. und dann hat Inter das Spiel noch gedreht. Und
da knabbern sie noch dran.
Ich glaube schon. Und so gut Immobile bei Lazio funktioniert, so leicht ausrechenbar ist dann doch auch manchmal ihr Spiel. Und dann haben sie mit Milinkovic-Savic einen hochtalentierten Mittelfeldspieler, der dieses Jahr, ich mag die Formulierung nicht, aber weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Also klar, auch noch ein sehr junger Kerl. Da wurde letztes Jahr auch immer nur drüber geredet, ich weiß nicht, ob der Präsident ihm dann Gefallen getan hat, dass er gesagt hat, das ist der erste Spieler von Lazio, der über 100 Millionen Euro wert sein wird.
Hui. Ja. Ja gut, wenn die Leistung dann nicht stimmt, dann hat er ihn keinem Gefallen damit getan. Dann kommt das noch mit dazu.
Ja, also teilweise zu leicht ausrechenbar, und dann die fehlende Konstanz, vielleicht auch eine, jetzt haue ich schon wieder auf den Trainer rein. Ich weiß nicht, ob Simone noch so den letzten Esprit hat, Simone Inzaghi, da gerade in so Situationen, wo es dann halt mal nicht ganz so rund läuft wie.
Den Eindruck hatte ich nämlich auch in den Europa League Spielen. Da konnte man ja Lazio beobachten, und gerade gegen Eintracht Frankfurt, das hat man natürlich am ehesten noch verfolgt. Und sowohl im Hinspiel, wo ich das Gefühl hatte, mit dem ersten Gegentreffer war so eine Art Widerstand gebrochen, und dann hatten die keine Lust mehr, weil es sehr anstrengend war. Also natürlich haben Profis Lust und sie wollten dieses Spiel nicht verlieren, so meine ich es nicht. Aber sie waren quasi nicht bereit, mit diesen schwierigen Bedingungen in einem völlig aufgeheizten Stadion da quasi mit Gegenwind und bergauf jetzt noch den Hügel hochzufahren. Und beim Rückspiel, das ging dann um nichts mehr, muss man sagen. Die Tabellenkonstellation war ja so, dass beide schon durch waren. Aber da war es auch so, dass, obwohl da Lazio ja, ich glaube, sogar geführt hat, haben sie es völlig hergeschenkt und waren sehr, sehr passiv. Und es hat ihnen, also da war überhaupt kein Spirit zu sehen, dass man jetzt dieses Spiel einfach gewinnen will, weil man jedes Spiel gewinnen will, auch wenn da jetzt nur 2000 eigene Fans im Stadion sind. Ja.
Und da haben sie wirklich paar so Kandidaten, also Milinkovic-Savic, auch Parolo, der kommt zwar auch mal über den Biss, aber ist auch einer, der mal die Schultern hängen lässt, auch ein Luis Alberto.
Suarez auch, lange gesagt, kommt gerne über den Biss.
Aber ja, richtige Beobachtung finde ich auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich kein Freund davon, alles an Körpersprache festzumachen, aber es ist natürlich schon ab und an ein Indikator. Und wenn du ein paar so zweifelhafte Mentalitäten auf dem Platz hast.
Oder es zumindest so scheint, ich meine, wir kennen die ja nicht persönlich, aber es hat einen sportlichen Effekt. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass man jetzt auf Tabellenplatz 8 liegt, hat auch wesentlich damit zu tun, die letzten beiden Spiele in der Liga waren gegen Napoli 1-2 verloren und gegen Juve 1-2 verloren.
Und also, gegen Juve haben sie sich eigentlich wirklich sehr gut verkauft, muss man sagen.
Genau, und vorher stand man in der Tabelle auch noch besser da. Jetzt kommt dann Frosinone, da hast du ja schon vorhin gesagt, die muss man...
Empoli auch.
Genau.
Genua also, ist nicht gar nicht so schlecht. Udinese ist eine Wundertüte.
Also da könnte sich jetzt eben auch noch was drehen, aber wir wollen es ja nicht nur an der Tabelle festmachen. Ganz kurz noch, als letztes würde ich gerne über den FC Bologna mit dir sprechen, weil Pippo Inzaghi da gefeuert wurde. Der Trainer vom FC Bologna, falls jetzt manche von euch da draußen gedacht haben, der zockt da immer noch auf und erschießt wie aus dem Nichts das 1-0 in der 90. Minute.
Fällt durch den Strafraum.
Ich meine, die stehen auf Tabellenplatz 18, das ist in der 20er-Liga der erste Abstiegsplatz, 3 Punkte sind jetzt nach vorne und vor allem die Zahl, die mich da erschreckt, ist, wir haben mit Frosinone einen Aufsteiger, bei dem eigentlich alle davon ausgehen, okay, das wird schwierig und so sieht es auch bei Frosinone aus, mit Chievo Verona, einen, der glaube ich letzte Saison aufgestiegen ist und jetzt quasi so das verflixte zweite Jahr, 8 Punkte, fürchterlich nach 21 Spieltagen. Und auch
Punktabzug, ich glaube 3 Punkte weg.
Genau, richtig, das kommt ja noch genau mit dazu. Und dann eben Bologna mit 16 Toren nach 21 Spielen.
Ich glaube, der wollte zu schnell zu viel. Vielleicht wollte er auch endlich Erstligatrainer sein. Ist ja, war davor bei Venezia, ist da in den Aufstiegsplayoffs gescheitert. Hat mich dann auch sehr überrascht, dass er dann da hingeschmissen hat, beziehungsweise dem Ruf aus Bologna gefolgt ist. Bologna war die Jahre davor, aber auch unter Donadoni schon so eine Mannschaft, die sich immer zwischen irgendwie 10 und 14 eingependelt hat, auch mal gerne dann irgendwie dann kurz mit Abstiegskampf zu tun hatte. 3 Spiele gewonnen, dann war man wieder Zehnter und dann hat man die letzten 8 Spiele gar nicht mehr richtig gut gespielt, aber eigentlich eine Mannschaft, die, glaube ich, den Anspruch hat, auch vom Namen her und Historie und Background eben zumindest immer einstellig zu spielen.
Ja.
Und ich glaube, das war kein guter erster Serie A-Posten für Pippo Inzaghi, weil Bologna so in den letzten Jahren auch vom Kader her so eine Mannschaft, dass du sagst, die müssen nicht einstellig sein, aber sie wollen halt unbedingt. Und wenn du dann in so einen Strudel reinkommst, aber ich muss es schon sehr leiern, weil ich sie sehr wenig gesehen habe dieses Jahr. Also
dann, ich wollte es auch nicht mit dir über den abkickenden Sechser und wie die Entdeckungsschatten so einsetzen.
Aber ich glaube einfach, dass er da vielleicht nochmal ein Jahr Anlauf mit Venezia Aufstieg oder so und das ist dann halt, glaube ich, auch leichter, wenn du mit deinem eigenen Team aufsteigst. Dann ist vielleicht eher die Chance, dass du auch die Saison überlebst, auch wenn du wieder absteigst, als mit einem Traditionsclub wie Bologna, wo die Ansprüche höher sind, als sie eigentlich sein sollten. Und du dann noch mit so einem Namen kommst, dein kleiner Bruder erfolgreicher Trainer ist. Ich habe keinen Bruder, der mir auf meinem Ebene Konkurrenz macht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber
es ist auf jeden Fall, also das war eine Herausforderung und an der
ist. Wobei wahrscheinlich, wenn er in die Erstligist anruft und sagt, willst du bei uns Trainer sein, musst du auch wahrscheinlich viel gut zureden, dass du da Nein sagst.
Ja, klar, das hätte ja auch funktionieren können. Ich meine, es hat ja auch damit zu tun, dass mit Parma Calcio zum Beispiel einer der Aufsteiger sehr, sehr gut performt. Also 14 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz nach 21 Spieltagen, die spielen eine richtig gute Runde bisher. Und das merkst du ja dann immer, wenn ein paar Vereine ein bisschen über ihren Verhältnissen spielen, ohne das Böse meinen zu wollen, dann muss es ja ein paar andere unten auch reindrücken. Ja, und da gehört dann Bologna mit dazu. Spal auch, genau, stimmt. Ja. Gut, ich könnte noch ewig mit dir über alle Vereine, ehrlich gesagt, sprechen.
Ich glaube ich nicht. Ich habe noch nicht alle gehabt diese Saison.
Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, aber ich finde, das war grandios, dich nach 5 Jahren mal im Rasenfunk zu haben. Unglaublich, 4,5 waren es, wollen wir mal nicht aufrunden. Ja.
Bis in 4,5.
Nee, 4,5 Wochen maximal. Also wir machen das definitiv wieder. Mario Rika von DAZN @remedem auf Twitter, verfolgt ihn da. Ihr könnt ihm auch bei Instagram folgen, dann könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen blicken bei DAZN. Und weißt du schon, welches Spiel du jetzt als nächstes machen wirst?
Es ist ein Freitagsspiel. Es ist die Roma gegen Chievo. Es ist an diesem Spieltag sogar keins. Ich habe das Wochenende frei. Ich fahre zum ruhmreichen SV Werder nach Nürnberg, wo wir Aufbaugegner spielen werden. Und die Woche drauf bin ich wieder im Einsatz.
Du glaubst, Werder wird Aufbaugegner gegen Nürnberg sein?
Ich weiß nicht.
Du, wie viel von Nürnberg hast du gesehen dieses Jahr?
Wenig.
Ja, merkt man. Ja. Nee, ja, wenn, dann wärt ihr ein sehr, sehr guter Aufbaugegner. Ja. Aber da kann ich jetzt dann doch auf vollen Brustton der Überzeugung sagen, weil ich ja da wirklich tief im Thema drin bin. Egal, was die machen, 4-1-4-1, 4-4-2. Nee. Also wenn Werder das nicht gewinnt, dann will ich nie wieder was von Europapokal in dieser Saison hören.
Okay, da gehe ich doch mit einem guten Gefühl hier noch raus.
Ja, siehst du, das freut mich. Und ich hoffe, ihr Hörerinnen auch. Danke dir, Mario. Komm sehr mal gerne wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war schon der zweite Kurzpass diese Woche. Das heißt, falls ihr den letzten noch gar nicht gehört habt, könnt ihr das noch nachholen. Wir haben über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen. Ja, auch die dritte Liga soll natürlich im Rasenfunk stattfinden. Die nächste Schlusskonferenz gibt's in der Super Bowl Edition in der Nacht auf Montag. Und dann gibt's noch ein Tribünengespräch in der nächsten Woche, auf das ich mich schon die ganzen letzten Tage vorbereitet habe und mich sehr drauf freue. Ich hoffe, euch gefällt es dann auch. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.